Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Und damit darf ich dich ganz herzlich begrüßen zu unserer schrecklich netten Familienserie. Heute ist die zweite Folge und sie bietet dir ganz viel Gelegenheit, dass du dich in dieser Geschichte wiederfinden kannst. Weil heute geht es um Familie. Und genauer gesagt, heute geht es um Familie und Konflikte. Und Konflikte, die kennt nun wirklich jede Familie. Weil Familie bedeutet irgendwie Konflikte. Konflikte sind in deiner Familie sogar wichtig. Konflikte gehören zum Familienleben dazu. Konflikte sind normal. Und das zu akzeptieren, das entspannt mich erstmal ein Stück weit. Aber als harmoniebedürftiger Mensch versuche ich natürlich alle Konflikte zu umschiffen, wie nur möglich. Und ich denke, vielleicht kennst du das auch. Wir wünschen uns in der Gemeinde keine pseudo-harmonischen Familien, die nur so auf harmonisch tun. Wir wollen hier konfliktfähige, lebendige, von Gott gesegnete Familien, so wie die Jakobs. Und damit herzlich willkommen zu den Jakobs. Was bisher geschah? In der ersten Folge haben wir Jakob, das Muttersöhnchen, kennengelernt, das Lieblingskind von Rebekka. Das Muttersöhnchen spinnt mit seiner Mama eine richtige Intrige. Sie bringen Jakobs Zwillingsbruder Esau um das Erstgeborenenrecht und den Segen ihres Vaters Isaak. Und Esau lässt das nicht mit sich machen. Er schwört Rache. Esau beschließt, Jakob umzubringen. Und auf Drängen seiner Mama packt Jakob seine 7 Sachen und rennt um sein Leben. Seine Mama hat ihm geraten, er soll so schnell wie möglich zu ihrem Bruder, also seinem Onkel, Laban. Und Jakob rennt. Und seine Mama, die kümmert sich um Esau. Und ich weiß nicht, wie das in deiner Familie ist. Gibt es da auch das Lieblingskind? Gibt es da auch den oder die, die ständig bevorzugt wird? Was macht das mit dir und was macht das mit deiner Familie? Schwelen da Konflikte deswegen oder sind sie sogar schon ausgebrochen? Was Rebekkas Verhalten mit Esau und mit Jakob macht, das sehen wir. Rebekka erzieht ihren Lieblingssohn Jakob zu einem Egoisten und einem Betrüger. Welche Auswirkungen hat das vielleicht in deiner Familie? Die egoistischen Züge von Jakob, die überträgt er auch auf seine Beziehung mit Gott. Und Gott redet mit Jakob, was für eine Ehre. Und Jakob redet mit Gott, aber sehr ichbezogen. Okay, Gott, wenn du mich mit dem und dem und dem segnest, dann mache ich das für dich. Gott ist ein Gott, der schwierigen Familien treu bleibt. Gott segnet auch solche Familien und lässt sie sich entwickeln. Gott schreibt auf den krummen Linien unserer Familien seine Geschichte. Gott bleibt auch deiner Familie treu. Und Jakob rennt. Jakob rennt um sein Leben, bloß weit weg von Esau. Und er kommt an einen Brunnen in der Nähe von Haran. Der Brunnen ist mit einem großen Stein verschlossen, damit keine Tiere reinfallen und da drin verenden. Und 3 Herden lagern da schon mit ihren Schafen, Ziegen und Hirten. Und sie warten, um dann mit noch mehr Hirten und vereinten Kräften diesen schweren Stein vom Brunnen zu hieven. Völlig verschwitzt kommt Jakob in diese Szene zu dieser Gruppe, die da am Brunnen chillt und wartet. Moin Männer, sag mal ganz kurz, kennt ihr meinen Onkel Laban? Na klar kennen wir den. Und wenn du da mal guckst, ja, da kommt gerade eine Herde von Laban und seine Tochter Rahel, die ist die Hirtin. eine Frau, die als Hirtin arbeitet. Höchst ungewöhnlich für die Nomaden-Hirtenvölker. Kaum ist Rahel bei den Männern, da fällt Jakob die Kinnlade runter. Rahel ist offensichtlich eine sehr besondere Frau. Erstens eine Hirtin und zweitens, Rahel war eine gutaussehende, eine auffallend schöne Frau. Jakob reißt sich zusammen und bietet direkt eine Show-Einlage. Er zeigt, wie sehr er von Gott gesegnet wurde. Er allein hieft den Stein vom Brunnen und tränkt ihre Herde. Und dann, so steht es in der Bibel, küsst Jakob Rahel einfach. Stein, Herde, Kuss. Und dann weint Jakob. Lest nach. Was die antiken Verfasser da so umständlich versuchen zu beschreiben, nennen wir heute Liebe auf den ersten Blick. Aber damals, wie heute, küssen Männer Frauen nicht einfach so, egal wie viel Muskel man hat. Rahel scheint dem aber gar nicht so abgeneigt. Sie rennt sofort begeistert zu ihrem Vater Laban und erzählt ihm alles. Und Laban empfängt seinen Neffen Jakob überschwänglich und mit großer Freude. So oder so ähnlich fängt doch jede Familiengeschichte an, oder? Verliebt sein? Mit was hast du ihn beeindruckt? Du warst ziemlich sicher keine Hirtin, aber besonders bist du für ihn. Und du? Hast du so ein bisschen deine Muskeln spielen lassen? Jakob fängt auf jeden Fall jetzt an, für Laban zu arbeiten. Und nach einer einmonatigen Probezeit bietet Laban ihm einen Arbeitsvertrag an. In der Lohnverhandlung macht Jakob einen für heutzutage unmöglichen Move. Jakob bietet Laban an, 7 Jahre für ihn zu arbeiten. Dafür will er dann aber auch Labans Tochter Rahel zur Frau. Deal. Laban scheint sich über einen Mörderdeal zu freuen. Erstens, er hat einen sehr tüchtigen und sehr gesegneten Jakob als Arbeiter. Und außerdem ist er noch einer von seinen Töchtern los. Win-win. Von Jakob unbemerkt beginnt Laban aber hier eine Intrige zu spinnen. Eine Intrige, in der sich alle Beteiligten schmerzhaft verheddern werden. Die 7 Jahre, die vergehen wie im Flug. Und nach 7 Jahren endlich die Hochzeit. Ein Riesenfest, hunderte Gäste, alle sind eingeladen. Und dann das Brautpaar. Wunderschön. Und sie erst. Was für ein Kleid. Zeremonie, Party. Und dann wird, wie man damals gesagt hat, die Ehe vollzogen. Ihr erstes Mal. Keine Ahnung, wie dunkel es in Jakobs Butze war, wie gut angetrunken er war oder wie gut ihr Hochzeitsschleier den ganzen Hochzeitstag über gesessen haben muss. Jakob checkt nicht, dass er nicht Rahel geheiratet hat, sondern die ältere Schwester Lea. Der Betrüger ist selbst betrogen. Was für eine schrecklich nette Familie. Und jetzt stell dir diese Szene mal aus Leas Sicht vor. Stell dir vor, du wachst morgens auf, die schönen Erinnerungen von gestern sind noch super präsent und du lächelst deinen frischen Ehemann voll verliebt zu und seine Augen öffnen sich und er verzieht das Gesicht und schaut dich voll Ablehnung an und sagt, wer bist du denn? Scheiße, was soll das denn? Alter, raus aus meinem Zelt, wo ist meine Rahel? Was machst du hier, Lea? Das will ich nicht. Dich will ich nicht. Ich habe doch keine 7 Jahre geschuftet, um jetzt dich an der Backe zu haben. Wo ist meine Rahel? Und Jakob streift sich schnell was über und stürmt aus dem Zelt und rennt voll Wut zu seinem jetzt Schwiegervater Laban. Wie geht's dir, Lea? Als dein Vater damals zu dir kam und dich in den Plan eingeweiht hat, da hast du schon gewusst, irgendwie sowas muss passieren. Aber jetzt tut's richtig weh. Weil irgendwie hast du dich ja auch in den Jakob verliebt. Er ist schon ein toller Mann. Und jetzt das? Oh, die Worte von Jakob, die verletzen sie tief. Tief wie Messerstiche, in die so ein Herz zerfetzen. Ich weiß nicht, ob du auch so Worte wie Messerstiche aus deiner Familie kennst. Worte brechen aus, verwüsten, in der Situation scheinbar berechtigt und danach ein rauchendes und stinkendes Trümmerfeld, das unmöglich erscheint, aufzuräumen. Da liegen schwere Trümmer, große Schuldgefühle, schwere Last, tiefe Verletzungen, Narben, die beim kleinsten Wetterumschwung anfangen zu ziehen. Und man schämt sich. Und du verdrängst es, du entschuldigst es, du versuchst damit klarzukommen, so wie die Lea. Die Ehe ist geschlossen. Schuld, Scham und irgendwie auch Liebe bringen Lea dazu, sich vorzunehmen, ich werde Jakob glücklich machen. Ich werde ihn so selbstlos lieben, das hätte Rahel niemals gemacht. Er selbst wird sehen, was er an mir hat. Und irgendwie, irgendwann wird Jakob mir vergeben und mich auch lieben. Schuld und Scham können schwer auf einem lasten. Schuld und Scham können Menschen zur Unkenntlichkeit verbiegen. Liegt Schuld und Scham auch auf deiner Familie? Müsste eigentlich über diese eine Sache, diese eine Situation nicht eigentlich schon längst mal geredet worden sein? Oder solltest du dich auf der anderen Seite nicht eigentlich zusammenreißen und deinen Fehler eingestehen und um Entschuldigung bitten? Und Jakob, wie geht's dem jetzt? Jakob hat seinen Meister gefunden. Der Betrüger ist betrogen. Und Laban stammelt ihm entgegen. Hey, also hör mal. Bei uns ist es Sitte, dass zuerst die erste Tochter verheiratet werden muss und danach die zweite. Ach komm, bitte Jakob, nimm sie. Du bist ein toller Mann, du wirst auch mit Lea klarkommen. Ach komm, bitte Jakob, sonst werde ich die nie los. Du kennst Lea, du weißt, dass die Männer sie wegen ihrer ausdruckslosen Augen meiden. Ach komm, bitte Jakob. Okay, du bekommst auch noch Rahel dazu, wenn du aber noch mal 7 Jahre für mich arbeitest. Okay. Und ich schenke dir jeweils zu jeder Frau noch eine Mark dazu, versprochen. Ach komm, bitte Jakob. Ich hoffe ernsthaft, dass Lea diese Worte ihres Vaters nicht auch noch mit anhören hat müssen. Weil Worte können so giftig sein. Worte können so giftig sein, dass man das Gift auch an seine Kinder weitergibt. Und wir werden gleich sehen, was das mit Lea macht. Aber Gott gibt Hoffnung. Auch für deine Familie. Gott bleibt verletzenden Familien treu. Gott segnet auch Familien, die aneinander schuldig werden. So wie auch bei den Jakobs. Jakob geht den Deal ein. Den damaligen Brauch der Hochzeitswoche zieht Jakob mit Lea durch. Und dann heiratet er direkt seine zweite Frau und jetzt die richtige. Rahel. Die, die Jakob liebt. Und mit dazu bekommt Lea die Magd Zilpa und Rahel bekommt die Magd Bilha. Trotz allem hat Laban Jakob in einen weiteren Arbeitsvertrag befristet auf 7 Jahre drängen können. Und es fällt gar nicht auf, aber später wird das nochmal wichtig. Laban hat einfach den damals üblichen Brautpreis für beide Töchter unterschlagen. Eigentlich hätte Laban Jakob noch eine ordentliche Summe mit dazu zahlen müssen. Aber wie gesagt, Jakob hat seinen Meister gefunden. Eine schrecklich nette Familie. Aber vielleicht kannst du dich mit der einen oder anderen Situation identifizieren. Vielleicht gibt es auch in eurer Familie das Thema Betrug. Kinder kämpfen um die Gunst der Eltern. Kinder fühlen sich betrogen um Anerkennung, Zeit und Liebe. Und wenn es dann irgendwann ums Erbe geht oder davor noch um die Pflege der Eltern, was da plötzlich und manchmal auch mit Wucht ans Licht kommt, vielleicht ist das auch bei euch ein Thema und wir beten gleich dafür. Aber jetzt geht's richtig ab bei den Jakobs. Und ich bin gespannt. Wer von euch kennt die 12 Söhne Jakobs? Jakob und seine Frauen, die haben 12 Söhne. Versuch mal mit deiner Sitznachbarin, dein Sitznachbar, die 12 hinzukriegen. Auf wie viel kommt ihr? Kennt ihr wenigstens ein paar? Ihr zu Hause könnt auch mitmachen. Schreibt die Namen gerne in den Chat, alle, die euch einfallen. 12 Söhne, aus denen die 12 Stämme werden? Wie viele schafft ihr? Wo sind die Bibel-Nerds, die Israel-Fans? Hat jemand alle 12? Okay, schlecht, nicht schlecht. In Genesis 29 steht, Jakob schlief auch mit Rahel. Er liebte Rahel mehr als Lea. Und so arbeitete er noch weitere 7 Jahre für Laban. Aber der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde. Und wörtlich steht hier im hebräischen Urtext, der Herr sah, dass Lea gehasst wurde. Deshalb ließ er sie Kinder bekommen, Rahel aber bekam keine Kinder. Lea wird nachvollziehbarerweise von Rahel und von Jakob gehasst. Gott hat Lea aber im Blick. Gott kümmert sich um Lea. Und Lea wird schwanger und bringt einen Sohn zur Welt, Ruben. Und Lea sagt, ja, der Herr hat meine Not gesehen, nun wird mich mein Mann lieben. Der Kampf um Jakobs Gunst und Liebe ist entfacht. Jetzt wird mich mein Mann lieben. Ich habe ihm schließlich einen Sohn geschenkt. Und der zweite kommt direkt danach, Simeon. Und fröhlich geht's weiter, Leas dritter Sohn kommt, Levi. Und sie sagt, jetzt wird mein Mann endlich an mir hängen. Denn ich habe ihm 3 Söhne geboren. Unglaublich, oder? Jetzt wird er mich lieben. 3 Söhne hat Lea Jakob schon zur Welt gebracht und Kinder sind damals das Statussymbol schlechthin. Und noch mehr, Kinder sind Altersvorsorge, Krankenversicherung, Arbeitskraft und in einer gewissen Form ewiges Leben. Denn ein Teil von mir lebt nach mir weiter. Und Lea wird gerade nochmal schwanger und kriegt Juda. Das ist der neue Tesla Roadster der Nomaden. 4 Söhne. Aber das, was Laban und das, was Jakob den Frauen da antun, das hat Konsequenzen. Die Rivalität der Schwestern nimmt eine ganz kritische Steigerung. Weil Rahel keine Kinder von Jakob bekam, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie sagte zu Jakob, sorg dafür, dass ich Kinder bekomme. Falls nicht, sterbe ich. Wahnsinn, oder? Da sieht man mal den Druck, der auf diesen Frauen lastet. Mach, dass ich Kinder bekomme, sonst bringe ich mich um. Und Rahel ist zutiefst eifersüchtig auf ihre Schwester. Lea stört ihre Liebe. Lea drängt sich in ihre Zweisamkeit. Lea schenkt Jakob einen Sohn nach dem anderen und eigentlich ist das doch ihre Aufgabe. Rahel ist durchdrungen von Eifersucht. Gibt es das Thema Geschwisterrivalität auch in eurer Familie? Geschwisterkämpfe und Eifersucht, die belasten und zerstören diese einmalige Art von Beziehung, Geschwisterbeziehungen. Und hinter diesen Rivalitäten liegen oft ungestillte Bedürfnisse. Bei Lea und Rahel ist es wahrscheinlich die Frage nach dem Selbstwert. Bin ich überflüssig? Bin ich unerwünscht? Und Neid und Eifersucht, die haben eine ganz gefährliche eigene Dynamik. Wer sich daran gewöhnt, sich ständig zu vergleichen, der kommt da so leicht auch nicht mehr raus. Habt ihr schon mal angefangen, mit Gottes Hilfe zu reflektieren, welche Fragen und Bedürfnisse hinter euren Geschwisterrivalitäten liegen? Jakobs Reaktion auf Rahels Drohung kann ich absolut nachvollziehen. Genesis 30, da wurde Jakob zornig auf Rahel und sagte, bin ich etwa Gott? Bin ich Gott? Er ist es doch, der dich nicht schwanger werden lässt. Jakob sieht die Verantwortung nicht bei sich. Jakob schiebt sie von sich. Und Rahel hat eine Idee. Du schläfst einfach mit meiner Magd Bilha. Und ich adoptiere dann die Kinder. Gesagt, getan. Jakob lässt sich drauf ein. Jakob lässt das mit sich machen. Und Bilha bringt Rahel 2 Söhne zur Welt, Dan und Naphtali. das lässt sich Lea nicht bieten. Wenn die das macht, das kann ich auch. Ich habe auch eine Magd. Jakob lässt sich zum Spielball seiner Frauen machen. Er bleibt passiv und schläft jetzt auch mit Zilpa, der Magd von Lea. Unterlassen ist übrigens auch eine Form von Schuld. Vielleicht kennst du dieses passive Familienmitglied, das keine Verantwortung übernimmt. Vielleicht bist das ja auch du. Und es ist an der Zeit, die Angst vor Fehlern und vor falschen Entscheidungen mit Gottes Hilfe zu überwinden und Verantwortung zu übernehmen. Jakob macht das nicht, noch nicht. Und mit Zilpa bekommt Jakob auch noch Söhne, die Lea dann alle adoptiert. Es sind Gad und Ascher. Und es geht noch weiter. Rahel muss sich so gedemütigt gefühlt haben, weil Lea selbst wird auf einmal wieder schwanger. Issachar und noch eine Ohrfeige für Rahel, Sebulon. Wahnsinn. Ey, Rahel muss so am Boden sein, weil wenn du dir diesen Stammbaum jetzt mal anschaust, Rahel hat noch immer kein einziges leibliches Kind mit Jakob. Und man muss Laban und Jakob in die Verantwortung für diese schreckliche Rivalität nehmen. Was tut ihr diesen Schwestern da an? Wo drängt ihr sie rein? Lea muss bitter erfahren, Liebe kannst du dir nicht verdienen. Und Jakob liebt Rahel. Daran können ihre inzwischen 6 leiblichen Söhne nichts ändern. Und bis heute unterliegen Menschen diesem Irrdenken, dass sie sich die Liebe und Anerkennung von Familienmitgliedern verdienen müssen. Ich muss nur genug leisten, ey, dann liebt er mich. Und vielleicht ist es Zeit dafür anzufangen, sich von dieser Lüge, dieser gefährlichen Sehnsucht mit Gottes Hilfe zu befreien. In Gott, unserem Vater im Himmel, da finden wir bedingungslose Liebe. Und diese Liebe ist auch imstande, deine Sehnsuchtslöcher nach Liebe und Anerkennung von bestimmten Personen zu füllen. Aber das ist so viel leichter gesagt als getan. So viel leichter. Nun dachte Gott an Rahel. Er erhörte ihre Bitte und ließ sie fruchtbar sein. Sie wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt. Und Rahel sagte, Gott hat die Schande von mir genommen, kein Kind zu haben. Und sie nannte ihn Josef. Das heißt, er soll hinzugeben. Sie sagte, der Herr gebe mir noch einen Sohn dazu. Endlich schwanger, endlich Mama, endlich ein Kind. Und dann gibt sie diesem Sohn den Namen, du bist nicht genug, ich will noch einen Sohn. Viele Jahre später bekommt sie den auch, aber es passiert noch super viel dazwischen. Rahel wird unverhofft, ganz plötzlich nochmal schwanger und gebiert ihren 12. Sohn, oder den 12. Sohn Jakobs. Und sie nennt ihn Ben-Oni. Rahel stirbt bei der Geburt. Und Jakob nimmt Ben-Oni an sich und gibt ihm einen neuen Namen. Benjamin. Das heißt Sohn der Rechten. Und dieser Name fasst die Familientragödie sehr gut zusammen und erinnert daran, wie sie begonnen hat. Sohn der Rechten. Wie endet diese Folge? Gott segnet Jakob mit großer Weisheit. Mit großer Weisheit, seine Familie aus der Intrige Labans zu lösen. Jakob beginnt auf einmal Verantwortung zu übernehmen. Er beweist Geschäftssinn und handelt sich mit einer Riesenabfindung aus seinem Arbeitsvertrag. Gott bleibt dieser schrecklich netten Familie treu und segnet Jakob. Jakob wird selbstständig. Jakob übernimmt Verantwortung. Er wird klug, geduldig und beweist geschäftliche Tüchtigkeit. Und so wird aus dem Muttersöhnchen und Betrüger ein Mann und Familienoberhaupt. Gott segnet Jakob und spricht wieder zu ihm. Jakob weiß, dass es jetzt Zeit ist, abzuhauen. Und Jakob flüchtet wieder mit Sack und Pack mitten in der Nacht, mit seinen 2 Frauen und 11 Söhnen, mit all seinem Vieh und allen Angestellten. Mitten in der Nacht verschwinden sie. Als Laban das merkt, sind sie schon längst über alle Berge. Und trotzdem trommelt Laban alle Männer zusammen und sie jagen ihnen nach. Und an der Stelle endet unsere Folge. Und Jakob ist wie am Anfang der Folge wieder auf der Flucht. Und er rennt und reitet mit einem Riesentross seinen Frauen und Kindern bloß weg von Laban. Und wem rennt Jakob jetzt unweigerlich in die Arme? Wem muss sich Jakob jetzt stellen? Es ist der, von dem er vor vielen Jahren um sein Leben gerannt ist. Esau. Und Esau ist vorbereitet. Und Esau wartet schon auf seinen Zwillingsbruder. Er rennt Esau in die Arme und Laban ist ihm auf den Fersen. Aber da geht's nächste Woche weiter. Und jetzt geht's nochmal am Ende um dich. Wo spricht dich Gott in dieser Geschichte an? Gott bleibt dieser schrecklich netten Familie treu und segnet sie. Und Gott bleibt auch dir und deiner Familie treu und segnet euch. Wie Gott es zu Abraham, zu Isaak, zu Jakob sagt, so sagt es Gott auch zu euch und zu dir: Ich segne dich, sodass du ein Segen bist. Gott segnet euch als Familie, damit ihr miteinander und füreinander Segen seid. Wozu segnet dich Gott heute? Wie kannst du Segen für deine Familie sein? Und deswegen liegt ein Stein auf deinem Stuhl und ein Edding. Jede und jeder von euch ist jetzt eingeladen, ein Wort oder ein Symbol auf diesen Stein zu schreiben oder zu malen. Und der Stein mit diesem Symbol oder mit diesem Wort, der steht für etwas, was deine Familie belastet. Der Stein steht für etwas, das du mit dir rumträgst. Und das könnte dem ähneln, was wir alles heute in unserer Folge gehört haben. Es könnte ein Problem oder ein Konflikt sein. Vielleicht auch Schuld oder etwas, für das du dich schämst. Du weißt es am besten. Schreib das mal jetzt auf deinen Stein. Und diesen Stein, den kannst du im Laufe der Woche, aber spätestens nächsten Sonntag am Kreuz bei Gott ablegen. Wir haben hier auf der Wiese hinterm Gemeindehaus ein Kreuz dafür aufgestellt. Da liegen auch leere Steine und Eddings für dich, wenn du auf YouTube oder im Podcast mit dabei bist. Es gibt Konflikte, die werden sich nicht so bald lösen. Vielleicht zu Lebzeiten gar nie. Und manchmal ist es auch besser, keinen Kontakt zu suchen. Und manchmal ist es besser, Konflikte aushalten zu lernen. Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, vielleicht in einem Jahr. Aber Verhältnisse entwickeln sich. Denk an Jakob und denk an Rahel. Gott ist mit allen seinen Weg gegangen, Jakob, Rahel, Lea und so auch mit dir. Gott hat auch dich im Blick. Aber nutz die Woche und sprich mit Gott über deinen Stein. Und Gott segnet dich mit der Weisheit, mit dem Stein richtig umzugehen. Die Steine zu ertragen, die du nicht ändern kannst. Und wenn es dran ist, den Mut und die Kraft, um die Konflikte und Probleme anzugehen. Gott segne dich vor allem mit der Weisheit, beides voneinander zu unterscheiden, das Ertragen und das Angehen. Gott hilft dir. Gott ist mit dir. Und dafür beten und segnen wir dich gleich. Mach dir während des nächsten Liedes Gedanken dazu und schreib mal was auf deinen Stein. Das darf auch ganz geheim bleiben, sodass es niemand außer dir versteht. Und währenddessen singen wir jetzt zusammen ein Lied und wir beten dann für dich und deine Familie. Gott, danke für diese Folge aus Jakobs Familiengeschichte. Danke, dass du ein so treuer Gott bist und mit uns bleibst. Danke, dass du uns trotz allem segnest. Und Gott, wir bitten dich, durchdringe das, wofür unsere Steine stehen. Durchdringe das mit deiner Gegenwart. Gott, schenk uns Frieden. Gott, schenk uns Frieden, die Dinge hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Gott, schenk uns Mut und Kraft, die Dinge zu ändern, die wir ändern können. Gott, schenk uns Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gott, segne all das, was aufgeschrieben wurde und all das, was jetzt auch noch nicht aufgeschrieben wurde. Gott, wir vertrauen dir unsere Steine an. Du wirst es gut machen. Danke. Und so segne dich Gott, sodass du Segen für deine Familie bist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.